Medical Device Insights, ein Podcast des Jona Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen.
Wir erleben ja ganze Wellen an Technologietrends. Gerade gehypt ist die AI, ein bisschen abgeflacht ist das Thema Cloud. Aber oft sind diese etwas abgeflachteren Themen, die besonders relevant sind, weil sie große Verbreitung gefunden haben. Und Cloud ist für Medizinproduktehersteller natürlich jetzt aus verschiedenen Blickwinkeln relevant. Einmal sind Medizinproduktehersteller Firmen, die die Cloud-Services nutzen, also auch intern. Aber sie sind auch welche, die diese Services nutzen, um Produkte anbieten zu können. Und dieses Thema wird rechtlich nicht unbedingt einfacher. Und aus diesem Grund habe ich mir einen Experten dazu gezogen, mit dem wir in dieser Podcast-Episode beleuchten wollen, was ist denn dieser ganze rechtliche Rahmen rund um das Thema Cloud, auf das insbesondere Medizinproduktehersteller achten sollen, auch wenn sie Verträge machen oder Verträge unterschreiben. Und eingeladen habe ich den Professor Marc Strittmatter, der sich ganz kurz mal vorstellt.
Ja, guten Morgen, Christian. Danke, dass ich wieder in deinem schönen Studio sein darf. Und ich freue mich sehr, dass wir heute über Cloud-Verträge sprechen können. Es geht also primär um eine vertragsrechtliche Sicht mit allem Drum und Dran aus der Kundenperspektive, aber auch aus der Anbieterperspektive. Wir haben ja eine gemeinsame Vergangenheit an der HTWG in Konstanz. Ich habe dort IT- und Datenschutzrecht gelehrt und tue es weiterhin. Davor war ich als Anwalt tätig im Bereich IT-Recht und dann habe ich eine 10-jährige Periode bei IBM Deutschland absolviert, habe dort zuletzt den Rechtsbereich geleitet. Also das IT-Recht ist quasi immer mein Hobby und meine Materie gewesen, bei der ich leidenschaftlich verbunden bin. Und heute berate ich Unternehmen, mitunter auch bei IT-Verträgen aller Art, Datenschutzprojekte. Aber Cloud ist eben hier ganz besonders mein Steckenpferd.
Was sind das so für besondere Unternehmen oder die Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast mit den Unternehmen, die solche Cloud-Anwendungen nutzen? In welchen Kontexten nutzen die Cloud üblicherweise?
Also die Kontexte sind sehr breit gefächert. Was ich als Trend sehen kann, ist, dass vor allem auch die Kernbereiche der Unternehmensprozesse, also ERP, MES, CRM, dass die einfach voll in die Cloud gehen. Was ein gutes Stück auch dadurch getrieben ist, dass die großen Anbieter ihre Geschäftsmodelle gedreht haben und die Kunden eigentlich auch in die Cloud zwingen.
Ja, das sehen wir ja auch bei den Medizinprodukteherstellern. Also wenn wir gerade vielleicht mal diese beiden Zeiten nochmal anschauen, ich hatte es ja schon angeteasert, auf der einen Seite, wie du gerade gesagt hast, nutzen sie die Cloud für ihre internen Prozesse, du hast über ERP gerade berichtet gehabt. Bei den entwickelnden Medizinprodukteherstellern sehen wir natürlich viele Produkte aus dem Atlassian-Kontext, die, und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, diese ganzen On-Premise-Lösungen nach und nach eigentlich unattraktiv machen oder sogar dann ganz mit abschalten. Bei den Medizinprodukteherstellern vielleicht noch spezifisch, eben vieles haben wir da im Bereich auch Kundenrückmeldungen, also nicht nur Entwicklung, sondern auch Kundenrückmeldungen. Ich erwähne das deswegen, weil das natürlich damit auch regulatorische Prozesse sind. Und nachher dann auch der Betrieb. Also wenn man sich jetzt vielleicht an einen Giga-Hersteller denkt, bei dem laufen in der Regel die Serverteile eben auch mit in der Cloud. Und ich glaube, das ist ein kleiner Unterschied, den wir jetzt haben bei den Medizinprodukteherstellern im Vergleich zu den anderen Wirtschaftsunternehmen, die wir sonst noch mit haben. Aber sozusagen der Betrieb von zentralen Unternehmensprozessen, dass die in die Cloud wandern, ich glaube, das haben beide gemeinsam. Ja, steigen wir mal direkt ein in dieses rechtliche Thema. Welche Gesetzesbereiche sollte ein Medizinproduktehersteller als ein Beispiel jetzt wirklich auf dem Schirm haben, um rechtskonform zu agieren?
Ja, okay, das ist eine große Frage mit hoffentlich einer knackigen Antwort. Bevor ich da auf einzelne Punkte eingehe, möchte ich nochmal anknüpfen an das, was du eben gesagt hast. Diese Bewegung in die Cloud hat ja durchaus eine ganze Menge an Zweifeln und Zurückhaltung bei vielen Kunden mit sich gebracht. Was man sieht, ist, dass die großen Anbieter einfach über die Rabattierung, die Preisgestaltung den Kunden gar keine wirkliche Wahl mehr lassen. Die sagen, okay, ihr wollt einen guten Preis haben, hier ist der Cloud-Preis und hier ist der On-Premise-Preis. Preis. Teilweise werden Cloud-Leistungen mit reingebündelt, die dann quasi blind mitlaufen, obwohl der Kunde voll on-premise gehen möchte. Das Thema Geheimnisschutz und Datenschutz ist ein großes Thema gewesen, ist es auch nach wie vor. Allerdings muss man sagen, dass die Großen, nicht nur die Großen, auch mittlere, aber die vielleicht einen guten Hyperscaler hinten dran haben, einfach die Themen mittlerweile gut im Griff haben. Ich bin eher ein Fan des Mittelstandes, weil innovativ. Aber manchmal ist Größe eben auch gut, wenn man prozessgetrieben und sehr professionell agieren muss. Und da gibt es sehr große Fortschritte, eben auch bei den großen Unternehmen. Aber zu deiner rechtlichen Frage vielleicht erstmal ein paar Punkte vorab. Wenn man Cloud macht, muss man Standard bleiben und gehen. Das heißt auch Standardverträge. Da gibt es manchmal gar keine großen Spielräume mehr. Also muss man schauen, wie stark standardisiert macht man seine eigenen Bedingungen beziehungsweise sind die Bedingungen des Herstellers. Ich rate immer dazu, trotzdem zu verhandeln, denn manchmal ergibt sich ja über die Verhandlung rechtlicher Punkte ein Hebel auf kommerzielle Punkte. Ja, so werden die Dinge häufig gelöst. Wenn der Anbieter unbedingt Standard bleiben möchte, dann macht er halt ein kaufmännisches Zugeständnis, dann hat man ja auch was gewonnen.
Damit ich dich richtig verstehe, da sprichst du jetzt auch so über Dinge wie allgemeine Vertragsbedingungen, dass man die nochmal hinterfragen sollte und nicht widerspruchsfrei und als unverhandelbar annehmen sollte?
Sehr guter Punkt. Also erstmal geht es um die Vertragsbedingungen insgesamt. Das zentrale Element sind immer die Leistungsbeschreibungen. Was bekomme ich überhaupt in der Cloud? Was ist die Verfügbarkeit, bekannt mit den SLA Service Level Agreements? Und dahinter klemmen dann immer allgemeine Vertragsbedingungen. Auf den ersten Blick würde man sagen, ja, da müssen wir jetzt einsteigen. Davor muss ich wiederum warnen, denn in Deutschland gibt es ja das AGB-Recht, was so eine Art Fairness-Filter über die Verträge legt. Also kann es eine Strategie sein, die gar nicht anzufassen, wenn sie jede Menge Gemeinheiten enthalten würden, dann darf man davon ausgehen, dass die im Zweifel unwirksam sind. Mhm. So als Merksatz kann man sich sagen oder merken, in AGB ist alles, was etwas bringt, meistens unwirksam und macht deswegen einfach keinen Spaß.
Okay, das heißt, der Fokus sollte nicht drauf liegen, AGBs nachzuverhandeln, sondern diese SLAs, über die du gerade gesprochen hast, da nochmal hinterher zu verhandeln und die auch nicht als gegeben hinzunehmen, sondern sogar im Gegenteil als Hebel, um ökonomisch den Anbieter zum Entgegenkommen zu bewegen.
Absolut. Genau an der Stelle würde ich einsteigen. SLAs sind zentral. Und vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ich kann nachher noch über eine ganze Menge an Vertragspunkten reden, über die man nachdenken sollte. Es gibt ja eine Investitionsentscheidung beim Kunden, der sagt, ich kaufe dieses Produkt, beziehungsweise wir reden ja hier über Miete, Cloud ist Miete. Also miete ich dieses Produkt. Es gibt die Investitionsentscheidung, die abgesichert sein muss. Also wie lang ist die Vertragslaufzeit? Wie lange bin ich überhaupt sicher? Ich mache ein Transformationsprojekt in die Cloud hinein, muss vielleicht Prozesse anpassen. Wenn mir der Anbieter nach einem Jahr kündigen kann, dann habe ich einen riesen Transformationsaufwand, den ich nicht amortisieren kann. Man möchte also, dass der Anbieter langfristig zur Verfügung steht und selbst möchte man als Kunde flexibel bleiben, ja, und möglichst kurzläufig kündigen können. Dieser Teil Leistungsbeschreibung und kommerzieller Rahmen, der ist ausgenommen vom AGB-Recht oder mit gewissen Nuancen ausgenommen, der muss nur transparent sein. Also wenn der Preis nicht sehr freundlich, sondern sehr teuer ist, dann sagt das Recht dazu gar nichts, solange es transparent gestaltet ist.
Jetzt hast du mehrere Punkte schon angeteasert. Das war einmal das Vertragsrecht allgemein, da schon gesagt, auch letztlich ein Stück Mietrecht, das damit reinfließt. Du hast gesprochen gehabt über Datenschutzrecht als ein weiterer Punkt. Sind noch weitere große Rechtsblöcke, ich denke jetzt an Data Act, da noch zu beachten?
Definitiv, du gibst mir wieder, wie immer, perfekte Stichworte. Bevor ich auf den Data Act komme, würde ich nochmal gern auf dieses Thema Compliance with Law eingehen. Das ist ja auch für Medizinproduktehersteller oder auch Kunden relevant, sicherzustellen, dass die Software Standards abbildet. Also mal neutral gesagt Standards, die können gesetzlicher Art sein, quasi gesetzlich, regulatorisch, branchenübliche Normen. Und da genauer hinzuschauen, was sagt eigentlich der Anbieter zu, beziehungsweise wenn man selbst Anbieter ist, wie sieht die Klausel aus? Ganz einfache Klauseln heißen immer, jeder hält sich an Recht und Gesetz, aber das springt zu kurz. Da muss man genauer schauen. Es fängt mit so einfachen Dingen an, wie handels- und steuerrechtlichen Vorgaben. Manche Branchen sind reguliert in Bezug auf ihre Sicherheits- und Kontrollsysteme, Banken und Versicherungen mal zu nennen. Und man könnte auch so weit gehen und zu sagen, ja, eine Geschäftsführung, die jetzt eine zentrale Anwendung in die Cloud legt, was muss sie tun, um ihren eigenen Sorgfaltspflichten zu genügen? Und dann kommt natürlich der große Bereich der Pharma- und Medizinproduktehersteller, die wieder spezifisch reguliert sind. Und da seid ihr ja im Institut natürlich speziell voller Kenntnisse und Ideen.
Ja, also vielleicht gerade damit wird das dieses Gebiet Medizinprodukterecht auch ganz kurz abhandeln. Also ich glaube, die Hörer des Podcasts kennen das, was jetzt hier spezifisch ist. Wir sind ja natürlich jetzt hier in einer softwarelastigen Umgebung. Das heißt, die üblichen Anforderungen der MDR, IVDR greifen hier speziell natürlich alles, was mit Software zu tun hat. Also Stichwort 62304, Risikomanagement, Gebrauchstauglichkeit, IT-Security, die jetzt ganz neu auch beschrieben worden ist, beispielsweise über die neue harmonisierte Norm, die 81001-5-1. Aber ich glaube, das kennen die Hörer. Was sie vielleicht nicht immer auf dem Schirm haben, sind die Schwierigkeiten, die damit einhergehen, die eben cloud-spezifisch sind. Also ein Beispiel ist der Anbieter, zum Beispiel von der DIGA, der einen Cloud-Service nutzt, wird er gleichzeitig zum Betreiber. Ja, das heißt, die meisten Hersteller haben die Herstellerpflichten auf dem Schirm, also MDR-Normen, über was ich gerade gesprochen habe. Aber sie haben nicht immer auf dem Schirm die Betreiberanforderungen, die jetzt damit einhergehen. Und das hat damit auch was zu tun, dass nachher das Enforcement ja woanders liegt. Das liegt nämlich dann nicht mal bei der benannten Stelle, sondern es liegt auf einmal bei den Behörden. Und das sind so Dinge, wo ich vermute, da kann mancher Anbieter noch nachschärfen. Ein zweiter Punkt, den wir immer wieder beobachten, wo sich die Medizinproduktehersteller schwer tun, die Cloud Services nutzen, ist bereits in der Definition dessen, was eigentlich Medizinprodukt ist. Weil wir haben eine besondere Situation. Also normale, in Anführungsstrichen, Medizinproduktehersteller verkaufen halt ihre Produkte in großer Anzahl, hoffentlich. Im Cloud-Umfeld haben wir ja eine Instanz von n gleich 1 in der Regel. Und jetzt ist die Frage, was ist denn hier überhaupt das Medizinprodukt? Und wenn man jetzt so einen riesen Stack, Technologie-Stack sich anschaut, ja, der irgendwo unten beim Blech beginnt und über x Virtualisierungsschichten und Betriebssystemschichten und Applikationsserverschichten nach oben geht, dann ist meistens nicht so ganz klar, oder Sie haben es nicht festgelegt, wo läuft denn jetzt die Grenze zwischen der Laufzeitumgebung und dem Medizinprodukt. Ja, und diese Entscheidung ist extrem wichtig, weil alles, was zur Laufzeitumgebung ist, unterliegt beispielsweise nicht einer 62304. Alles, was Sie aber übernehmen und zum Teil des Medizinprodukts erklären, ist Gegenstand der 62304. Und dann haben wir auf einmal das Thema SUP mit dabei. Und das heißt, wenn man da auf der einen Seite zu viel von diesem Stack mit dazu nimmt, dann ändert sich das Medizinprodukt, obwohl man es selber gar nicht geändert hat, weil nämlich der Cloud-Anbieter was geändert hat. Ja, und das wäre natürlich ein Problem. Aber umgekehrt, wenn man sagt, okay, ich lasse es definiere nur meinen eigenen Code als das Medizinprodukt, dann wird das oft aus dem Thema Risikomanagement ein bisschen schwieriger, das zu beherrschen. Also das vielleicht als so ein paar Beispiele, wo wir cloud-spezifische Medizinprodukte rechtliche Anforderungen haben, die nicht immer ganz einfach zu erfüllen sind. Aber das als kurzer Exkurs, kehren wir wieder zurück. Also wir hatten jetzt begonnen gehabt, oder du hast begonnen gehabt, uns mal diese ganze Breite darzustellen vom Vertragsrecht, Mietrecht, Datenschutzrecht, Data Act war gerade nochmal ein Punkt. Dann hast du diese anderen Compliance-Themen noch mit angesprochen gehabt. Also du hast beispielsweise über wahrscheinlich GmbH-Recht gesprochen gehabt oder die Pflichten von den Geschäftsführern. Da gibt es natürlich noch einiges mehr. Können wir nicht alles besprechen, aber tauchen wir mal vielleicht in so ein paar Bereiche mit rein. Starten wir mal mit dem Vertragsrecht nochmal. Ja, da war also Mietrecht hast du schon gesagt gehabt, AGBs war ganz kurz schon mal Thema. Auf was sollten da Medizinproduktehersteller und wahrscheinlich auch andere Unternehmen besonders achten, wenn sie ihre Verträge entweder gestalten oder Verträge von diesen Cloud-Anbietern unterschreiben?
Vertragsrechtlich, das Mietrecht an sich ist erstmal für den Kunden, für den Nutzer komfortabel. Denn genau genommen muss der Anbieter das Produkt oder den Dienst über die Dauer, über die Lebensdauer, die er halt verspricht, gebrauchstauglich halten. Und damit müsste er grundsätzlich auch alle Standards und Normen nachziehen. Ja, der Gesetzgeber lässt sich mal wieder irgendwas Schönes einfallen. Und dann ist er eigentlich verpflichtet, das Produkt so anzubieten, dass es eben marktfähig ist. Da muss man, je nachdem, auf welcher Seite des Tisches man sitzt, ob man jetzt beim Anbieter ist oder beim Kunden, eben genau hinschauen, wie die entsprechenden Regeln formuliert sind. Das wäre mal dieser erste Bereich, über den ich auch schon kurz gesprochen hatte, Compliance with Law und dann im Verhältnis zum Mietrecht. Also ich habe eigentlich so eine Dauergewährleistung zu erbringen. Als Anbieter und als Kunde kann ich mich da sogar ein Stück weit zurücklehnen. Man kann auch in AGB etwas da wegnehmen von dieser scharfen Gewährleistung, könnte man sagen, aber nicht viel.
Also da ist ein Beispiel vielleicht, damit ich es richtig verstanden habe, wenn der Gesetzgeber zum Beispiel nachziehen würde, das Thema IT-Security, was ja eigentlich auch die ganze Zeit passiert, dann sagst du, oder ist mein Verständnis dessen, was du sagst, kann der Nutzer dieser Cloud erstmal davon ausgehen, weil das Ding ja mietet, dass derjenige, der diese Cloud-Dienstleistungen anbietet, eben dann nach Stand der Technik diese IT-Security-Maßnahmen auch tatsächlich berücksichtigt und implementiert hat.
So würde ich das natürlich sagen. Das kommen wir auf den alten Anwaltswitz, bevor die Rechtsfrage beantwortet wird, wird gefragt, wen beraten wir eigentlich? Aus der Kundensicht würde ich das natürlich so propagieren. Und der Anbieter sieht das ganz anders. Der sagt ja, die NIS-2-Richtlinie, wenn die auf dich Anwendung findet, es ist doch dein Problem. Ja, bin hier nur ein Cloud-Anbieter. Das muss man einfach im Auge behalten. Das muss vertragsrechtlich klar sein. Das ist einfach erstmal nur mein Petitum. Für den Kunden würde ich immer sagen, der Kunde darf erwarten, dass ein Produkt, das an den Markt kommt, die geltenden Normen abbildet, ja, und in Übereinstimmung mit Recht und Gesetz an den Markt gebracht wird. Da kann man sagen, es gibt ja Risikosphären, welche Normen hat eben typischerweise ein Kunde zu erfüllen und welche hat eher der Anbieter zu erfüllen. Ja, da muss man eine saubere Abgrenzung finden. Das muss auch irgendwie vernünftig bleiben. Das wird oft so ein bisschen holzschnittartig in den Verträgen gemacht. Thema Verfügbarkeit wäre ein zweites wichtiges Vertragsthema. Wir hatten über SLA gesprochen. Häufig bieten Anbieter oder Hersteller dann sogenannte Service Level Credits an bei Unterschreitung von Verfügbarkeit. Manchmal sind die so gering, dass es sich kaum lohnt, jemanden dran zu setzen, eine Gutschrift einzufordern, weil einfach die Beträge zu gering sind. Man kriegt dann 1% von der Monatsvergütung zurück oder sowas. Da spitzt niemand den Bleistift.
Ja, da vielleicht gerade ein Gedanke dazu. Wir haben jetzt gerade bei diesen Atlassian-Produkten, also die vor allem in der Entwicklung eingesetzt werden, Jira und Confluence, das Thema gehabt, dass die gerade nicht verfügbar waren. Und erste benannte Stellen haben von ihren Kunden, also den Medizinprodukteherstellern, Konzepte verlangt, wie sie, also die Medizinproduktehersteller, gewährleisten wollen, dass ihre Prozesse noch normenkonform laufen. Also ein Beispiel wäre auch Kundenrückmeldungssystem, wenn diese Systeme nicht verfügbar sind. Ja, das heißt also, mit dem 1% Monatsrückvergütung ist denen überhaupt nicht geholfen. Die sind dann wirklich in rechtlicher Schwierigkeit, weil zu sagen, ja, ich habe ein System, das quasi alles backupt, ja, oder das sicherstellt, dass es keine rechtlichen Probleme gibt, wenn mein Dienstleister ausfällt, wird ja oft bedeuten, dass man letztlich ein redundantes System hat. Und da muss man sich noch fragen, okay, was bringt mir dann die Cloud? Also das als sozusagen als Zustimmung dessen, was du gerade gesagt hast, dass diese Ausgleiche völlig ungeeignet sind in den meisten Fällen, das auch wirklich diesen Schaden zu kompensieren.
Definitiv. Zumal wenn es vielleicht sogar so ein gestuftes Delivery-System ist, bei dem hinter dem eigentlichen Anbieter nochmal eine weitere Infrastruktur liegt, die er selbst gar nicht beherrscht, sondern die er auch einkauft. Genau genommen muss er ja die Pflichten dann auch in seinem Vertragsverhältnis, in seinem Einkaufsverhältnis nach hinten durchreichen. Da empfiehlt es sich für die Kunden auch, zu vereinbaren, dass man das offengelegt bekommt. Ja, wie weit reicht eigentlich die Pflichterfüllung in deiner Lieferkette? Das ist ein leidiges Thema, aber wenn man seine eigenen Pflichten erfüllen will, führt daran wahrscheinlich kein Weg vorbei. Ein großes Herzensanliegen ist mir immer an der Stelle der Datenzugang und die Datenherausgabe. Ich will gleich auch nochmal auf den Data Act zu sprechen kommen. Aber ganz rein vertragsrechtlich, aus leidvoller Erfahrung für Mandanten muss ich sagen, ist es wichtig, sich ein vertragliches Recht auszubedingen, jederzeit und vorbehaltlos, keine Zurückbehaltungsrechte, keine besondere Vergütung, einen Datenabzug im geeigneten Format bekommen zu können. Jederzeit. Ja. Man kann über Kosten natürlich reden, man kann das ein bisschen abpuffern, aber aus Rechtsprechung und jetziger Rechtslage ist das Instrumentarium, um seine Daten zurückzubekommen, unzureichend. Also so einen ganz klaren Herausgabeanspruch, das kommt dann mit dem Data Act, da wird es besser. Aber jetzt ist es vertragsrechtlich erstmal geboten, das klar einzuschreiben.
Also das wäre jetzt ein weiterer Tipp, was man regeln sollte, ja, im Bereich Vertragsrecht. Also dieses Thema Herausgabe, ja, Verfügbarkeit haben wir gerade besprochen gehabt, diese Mietgeschichten und was gehört eigentlich dazu, von was darf man ausgehen, das sind wichtige Aspekte, die man vertragsrechtlich geregelt haben sollte.
Definitiv.
Dann lass uns mal ins nächste Rechtsgebiet abtauchen, Datenschutzrecht. Das ist ja auch ein nicht enden wollendes Thema. Gerade wenn man jetzt Richtung amerikanischer Hyperscaler denkt, da geht es ja hin und her mit Schrems 1 bis, ich weiß nicht, wo wir mittlerweile angekommen sind. Hilf uns mal zu verstehen, auf was sollten da die jetzt insbesondere auch Firmen achten, die sensitive Daten wie Gesundheitsdaten da speichern wollen. Was wäre da dein Tipp?
Also die Instrumente, wie man so Datenschutzlieferketten abbildet, sind wahrscheinlich deinen Hörern bekannt. Ja, das sind die klassischen Vereinbarungen über Auftragsverarbeitung gegenüber ihren eigenen Kunden, die potenziell Gesundheitsdaten ins System einspielen. Braucht man explizite, dezidierte Einwilligungen. Da funktionieren die Instrumente, die bei den einfachen personenbezogenen Daten funktionieren, Interessenabwägung und so weiter, nicht so gut. Also dieses Instrumentarium ist auf jeden Fall zu nutzen. Ich bin persönlich, ich mache ja auch Datenschutz an der Hochschule, eigentlich ein Fan des technisch-organisatorischen Datenschutzes. Papier ist geduldig und es ist immer schön, die richtigen Verträge zu haben. Aber risikoangemessene technische Maßnahmen zu implementieren, mit allen Nachteilen, dass man auf verschlüsselten Daten nicht suchen kann und so weiter. Aber da erstmal den Standard hochzudrehen, das wäre mal mein erster Rat. Du hattest das Thema US-Transfers angesprochen. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen verselbstständigt in der juristischen Diskussion. Schrems 3 wird erwartet, ja, ist auch schon quasi halb unterwegs. Und zwar geht es jedes Mal darum, dass diese transatlantischen Abkommen zwischen der EU und den USA hinterfragt werden, aus verschiedenen Gründen, die jetzt wahrscheinlich die Hörer langweilen würden. Aber das neueste Abkommen ist das EU-USA Data Privacy Framework. Das ist das Abkommen zum Safe Harbor und zum Privacy Shield, die beide gekippt worden sind vom Europäischen Gerichtshof. Und da hat man nachgebessert, indem man gewisse Mechanismen geschaffen hat in Bezug auf Rechtsschutz für EU-Bürger beispielsweise, die auch weiter kritisiert werden. Also man kann eigentlich die Uhr stellen, dass der Europäische Gerichtshof da auch wieder was dazu sagen wird. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass es auch gekippt wird, aber keine Panik. Man hat sich ja auch in den Zwischenzeiten, als die ersten zwei Kippungen dieser Abkommen passiert sind, auch beholfen. Und da hat man sich mit sogenannten Transfer Impact Assessments beholfen und mit den Standardvertragsklauseln. Es ist vielleicht ohnehin eine gute Idee und ein guter Rat an Anbieter und auch Nutzer, solche Vereinbarungen mit einem Assessment zu machen. Was bedeutet das? Welche Risiken haben wir? Anekdotisch kann ich vielleicht erzählen, selbst die vorsichtigen Schweizer haben, ich glaube, im Kanton Zürich mittlerweile nach zwei Gutachten unterstützt, haben sie dann sich eben entschlossen, auch US-Clouds einzuführen. Sie haben nämlich statistisch sich überlegt, wie oft passiert es jetzt, dass der NSA bestimmte Datenherausgaben von Züricher Kantonsbürgern anfragen wird und haben dann herausgefunden, dass es einmal in 1500 Jahren der Fall sein würde und haben dann gesagt, dieses Risiko können wir eingehen. Also kann man sich auch hier merken, Datenschutz ist nicht schwarz-weiß und nicht fundamentalistisch, sondern pragmatisch. Aber es muss eben gut dokumentiert und überdacht sein. Und wenn man diese Impact Assessments macht und dann einen ordentlichen Prozess hat, dann passiert auch in aller Regel nichts.
Okay, also ich fasse ganz kurz zusammen. Du hast auf der einen Seite Entwarnung gegeben, auch bei Schrems 3, dass das irgendwie ein beherrschbares Risiko für die Hersteller ist. Aber hast auf der anderen Seite auch gesagt, bitte seid präzise bei euren Vereinbarungen mit euren Kunden, also dass da diese explizite Zustimmung auch tatsächlich vorliegt, Nummer 1. Und Nummer 2 hast du gesagt gehabt, achtet darauf, dass ihr die technischen, organisatorischen Maßnahmen auch tatsächlich sichergestellt habt, sodass ihr gar nicht mehr so davon abhängig seid, wie gut die dann ihre Anforderungen an den Datenschutz auch erfüllen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Genau, richtig. Und als letzten Punkt eben auch diese Vereinbarung entlang der Lieferkette, wenn wir in andere Geografien gehen. Und auch da muss man sagen, die Hyperscaler bieten ja auch mittlerweile eben EU- oder Deutschland-Clouds an, mit der kleinen Fußnote, dass natürlich Zugriffe theoretisch potenziell immer noch nötig oder möglich sind durch die US-Mütter, die auch durchgesetzt werden können. Aber da sind wir dann wieder bei diesem Thema, was ich ansprach. Und da kann man über Transfer Impact Assessments eine Aktenlage schaffen, sage ich mal, die beherrschbar erscheint.
Mhm. Da würde ich sagen, schauen wir noch ins dritte und vielleicht letzte Thema noch ein bisschen näher rein. Du hast schon Data Act, war ganz kurz Thema. Was sind da die wichtigsten Anforderungen, die man kennen sollte? Was wären deine Tipps, um die zu erfüllen?
Genau, Data Act ist aktuell wohl eines der heißesten Themen. Worum geht's? Grundsätzlich geht es darum, jetzt nicht um personenbezogene Daten, sondern um Maschinendaten, die beispielsweise von IoT-Devices generiert werden, dass diejenigen, die an der Generierung dieser Daten beteiligt sind, das sind meistens die Nutzer von solchen Produkten, dass die auch Zugang zu den Daten bekommen. Die EU verspricht sich davon einen großen Aufschwung an datengetriebenen Geschäftsmodellen und sie wäre nicht die EU, wenn sie nicht, um diesen Aufschwung zu beflügeln, eine Regulierung erlassen hätte, nämlich den EU Data Act, der bis September 2025 umzusetzen ist. Und da geht es um dieses große Thema Zugang. Aber das haben wir im anderen Podcast schon mal abgehandelt. Auch in diesem Data Act enthalten ist ein Kapitel, das sich an Cloud-Anbieter richtet. Und heute sind wir im Bereich Cloud. Und dort gibt es eine klare Perspektive der Regulierung, nämlich den sogenannten Vendor-Login zu brechen. Also man möchte kurzläufige Kündigungsfristen haben, man möchte die Möglichkeit, Standards und Daten so zu gestalten, dass Kunden kurzfristig auch die Anbieter wechseln können. Konkret haben wir eine 2-monatige Kündigungsfrist, die vorgesehen ist im Data Act und beispielsweise auch eine Verpflichtung der Anbieter, den Kunden unentgeltlich beim Wechsel behilflich zu sein. Entsprechende Formate, also exportierbare Datenformate und digitale Vermögensgegenstände, wie es im Data Act heißt, müssen also so vorgehalten werden, dass der Transfer auch möglich ist. Und das ist natürlich nicht im Sinne der Cloud-Anbieter. Ich bin gespannt, wie das kommerziell laufen wird, denn die langfristige Investitionssicherheit, das, was dann die Anbieter gerne haben, dass sie sagen können, wir haben einen 10-Jahres-Vertrag mit X abgeschlossen, steht dann immer unter diesem Vorzeichen, dass der Data Act eben sagt, ja gut, schön ist es, aber mit zwei Monaten Frist ist halt der Kunde dann raus.
Hm. Was wären dann die konkreten Empfehlungen, die du den Medizinprodukteherstellern oder auch den anderen Unternehmen geben würdest?
Naja, zunächst kann man sich zurücklehnen und sagen, das ist eine gesetzliche Regelung. Da ist übrigens noch unklar, wie die eigentlich jetzt durchgesetzt wird. Sind jetzt Verträge mit langlaufenden Vertragslaufzeiten nichtig? Nach jetziger Auffassung nein, sondern es ist erstmal eine Pflicht der Anbieter, diese Regeln vorzusehen. Und die Kunden sollten darauf pochen. Sollen sagen, liebe Anbieter, im Data Act steht 2 Monate. Du sagst hier Mindestlaufzeit 5 Jahre. Wir müssen darüber reden.
Dann ist eigentlich deine Empfehlung, seid euch dessen bewusst, dass ihr hier nochmal eine Chance habt, wenn ihr aus dem Vertrag rauskommen wollt. Also nutzt diesen Hebel und sonst haltet die Füße still.
Definitiv. Und ich würde ihn aber so nutzen, dass ich das im Vertragsgespräch, in der Prüfung anspreche. Ja, das muss auf den Tisch. Es bringt eigentlich nichts, wenn dann hinterher der Unfall passiert ist und man sagt, ja, im Data Act steht aber. Und es gibt da noch keinen richtigen Enforcement-Mechanismus dahinter.
Ja, wenn ich schon einen Juristen hier habe, was müsste man sonst noch wissen, was es in der EU-Gesetzesküche Neues gibt, was da gerade gebrutzelt wird?
Ja, wir machen ja demnächst auch hoffentlich zusammen einen Podcast zur KI-Verordnung. Die NIS-2-Richtlinie, da geht es um Cybersecurity, die ist sehr wichtig. Dann gibt es den Cyber Resilience Act, der sich auch an Unternehmen richtet, die erhöhte Resilienzvorkehrungen treffen müssen, um ihr Cybersicherheitsrisikomanagement besser zu beherrschen. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir in der von der Leyen-Kommissionsperiode der 5 Jahre insgesamt 113 Gesetzesprojekte und Vorhaben, nur im Bereich Digitales. Also ich könnte jetzt noch die nächste halbe Stunde darüber erzählen, aber das erspare ich dir und deinen Hörern.
Okay, aber das heißt, das Thema Cybersecurity, das wird jetzt noch an Bedeutung gewinnen. Das heißt, da brauchen wir nochmal einen Podcast dazu, wo wir da nochmal mit eintauchen.
Unbedingt, sehr gerne.
Ja, dann vielleicht am Schluss die Frage, was rätst du jetzt den Unternehmen ganz konkret noch zu tun und wie kannst du dabei helfen?
Naja, zunächst die Verträge genau zu lesen. Also das ist mein Rat. Natürlich denkt man, das sind jetzt AGB und die lege ich irgendwie zur Seite. Ich hatte ja auch ganz zu Beginn gesagt, es kann auch eine Strategie sein, die AGB bewusst zur Seite zu legen, weil eben sehr nachteilige Klauseln ohnehin unwirksam sind, aber man sollte sich schon darüber Gedanken machen, welche das dann sind. Also dieses Nebeneinanderlegen von mietvertraglichem Vertragsrecht und dem, was dann im Cloud-Vertrag drinsteht, das ist mal das Mindeste, was man tun muss. Seine eigene Compliance entlang der Lieferkette zu prüfen, zu schauen, dass die Standards und Normen, die man selber leisten und liefern muss, auch in der Cloud-Installation abgebildet sind. Und sonst bin ich immer dankbar für Anschauungsmaterial. Ich schreibe auch ein Kapitel in einem Anwaltshandbuch dazu, das ist so ein bisschen die Bibel für die IT-Juristen, die da Fachanwälte werden wollen. Da darf ich das Kapitel Cloud schreiben und wer mir da einen Vertrag schicken möchte und Fragen dazu hat, der kann sich auch gerne melden.
Ah, das ist ein super Angebot. Ja. Das heißt, kriegt man Hilfe. Also es ist eine Win-Win-Situation, verstehe ich. Du hast schon der Input für dein Buch und die Unternehmen, die sich bei dir melden, kriegen eine Einschätzung der Verträge.
Hilfe zur Selbsthilfe, sage ich mal.
Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist großartig. Genau, und das wollen wir hier im Podcast auch immer leisten. Und damit danke ich dir, Marc, für diese weiteren Insights in das große Thema des Cloud-Rechts.
Ja, vielen Dank. Also if you don't ask, you don't get, kann man sagen. Also nichts erstmal, nur weil es Cloud-Verträge sind, einfach so hinnehmen, sondern anschauen, prüfen und dann voran. Vielen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht.